Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Guten Abend. Was können wir aus Handschriften von Frauen aus dem Mittelalter ablesen? Und warum zeigen so viele Museen Ausstellungen zum Frühwerk eines Künstlers? Das sind zwei Themen der heutigen Ausgabe, in der es aber zuerst um Kultur und Klima geht. Ab morgen dreht sich im schottischen Glasgow alles um die Zahl 1,5. Darauf nämlich hatten sich 2015 beim Pariser Klimaabkommen eine internationale Staatengemeinschaft verpflichtet, dass der Temperaturanstieg bis zum Ende des Jahrhunderts auf 1,5 Grad begrenzt werden soll. Es gibt verschiedene Berechnungsmodelle, aber dass dieses Ziel erreicht wird, das scheint fast unmöglich, wenn Änderungen nicht sofort und signifikant umgesetzt werden. In der Kultur schaut man auch genauer auf den CO2-Abdruck, zum Beispiel in Museen, deren Klimaanlagen große Mengen an Energie verbrauchen, und beim Film, wo sich Initiativen gebildet haben, die klimagerechteres Arbeiten forcieren wollen. Unter anderem Changemakers.film, mitgegründet von der Schauspielerin Feline Roggan. Ich habe sie gefragt, bislang sind alle Initiativen, zu denen auch Green Shooting gehört, selbstverpflichtend. Reicht das?
Nein, natürlich reicht es nicht. Ich glaube generell, das sehen wir ja jetzt schon, auch auf politischer und größerer Ebene, dass alle Verkündungen und Ankündigungen, die nicht wirklich verpflichtend sind und überprüfbar sind, eigentlich nicht eingehalten werden, so wie das 1,5-Grad-Ziel beziehungsweise alle Maßnahmen, zu denen sich die Staaten verpflichtet haben, schon 2015, ja bis jetzt überhaupt nicht ausreichend umgesetzt wurden und es auch keinen konkreten Plan gibt, dieses zu tun. Also wir steuern ja im Moment auf 2,7 Grad zu. Und in diesem Fall ist es auch so, aber die ökologischen Mindeststandards sind eine Selbstverpflichtung mit Überprüfung. Also man bekommt dieses Label Green Motion und dieses Siegel nur, wenn man seine CO2-Bilanz abgibt und überprüfen lässt. Alle Firmen und Konzerne, die sich daran beteiligen, sind wirklich verpflichtet, diese Selbstverpflichtung auch einzuhalten. Und es ist nicht nur eine Verkündung von gutem Willen, der mit Greenwashing ein gutes Image abliefert, aber keine Ergebnisse.
Wir haben vor 5 Wochen mit Ihnen gesprochen, anlässlich einer großen Fridays for Future-Demonstration. Heute, einen Tag vor dem Klimagipfel, würde ich Sie gerne fragen, welche Hoffnungen Sie in das Treffen in Glasgow setzen.
Ich schwanke, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe Hoffnung und ich bin auch radikal optimistisch, weil ich das Gefühl habe, etwas anderes bleibt einem nicht über. Sonst könnte man es ja auch gleich sein lassen. Wir brauchen Handlung und keine weiteren Verkündungen. Und auch in der Politik müsste es doch jetzt wirklich angekommen sein. Also ohne politische Maßnahmen lässt sich das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen. Das kann der Mensch, die Bevölkerung, als Konsument kann da nichts passieren, sondern wir müssen raus aus fossilen Energien. Und das muss dort beschlossen werden und es muss gemeinschaftlich beschlossen werden, weil es ein weltweites Problem ist, weil alle mit drin hängen. Und deshalb müssen wir weiter demonstrieren und versuchen, Druck zu machen und gleichzeitig, wie mit Changemakers oder den ökologischen Mindeststandards, die die Filmbranche entwickelt hat, wenn von Seiten der Politik keine offiziellen Richtlinien und Regulierungen kommen, dann kann man halt auch versuchen, von sich aus seine eigene Branche umzukrempeln und damit ja auch zukunftsfähig zu machen. Weil früher oder später werden diese Maßnahmen sowieso kommen.
Trotzdem ist das ja auch ein Kostenfaktor. Darüber haben Sie auch gesprochen vor 5 Wochen, als wir Sie interviewt haben. Und nicht alle Produktionen haben natürlich so viel Geld, um diese Standards umzusetzen. Also müsste es aus der Politik da auch mehr Finanzierung geben?
Ja, sicherlich. Wir wissen ja auch schon lange, dass die Kosten der Klimakatastrophe den Kosten des Vorbeugens und die Maßnahmen weit übersteigen werden. Es ist nicht so wahnsinnig viel teurer, grün zu drehen. Wenn man es konsequent macht, spart man auch sehr viel Geld dadurch, weil man Energie spart. Aber es muss halt wirklich konsequent umgesetzt werden in allen Bereichen und dann lässt sich auch was einsparen. Der Transformationsprozess und die Übergangsphase, die sind immer ein bisschen ruckelig und vielleicht auch kostenintensiver, bis man umgestellt hat. Da ist auch leider jetzt auch Versäumnisse, dass große Sender oder Studios noch vor 2 Jahren alle ihre Lampen und Scheinwerfer nicht in LED-Technik gekauft haben und dass sie jetzt nicht neu investieren können. Das ist natürlich doof, dass sowas wirft Kosten auf, aber letztendlich ist halt dieser Umstellungsprozess, der kostet und dann danach kann es sogar billiger werden. Und ich denke, die Politik ist sehr wohl dran, das zu subventionieren und zu fördern, dass das diese Umstellung gelingt, weil wenn wir klimaneutral werden wollen, das wir müssen, müssen sich ja alle Branchen umstellen. Und dafür müssen jetzt Wege gefunden werden.
Feline Roggan, Schauspielerin und Mitgründerin von Changemakers.film, über klimagerechteres Arbeiten beim Film. Angeblich war das von langer Hand geplant. Facebook heißt jetzt Meta. Und aus dem Universum wird nun das Metaversum, aus Universe Metaverse. Eine Revolution des Internets, wie Mark Zuckerberg diese Woche ankündigte. Drunter geht's nicht, denn nach der katastrophalen Presse der letzten Wochen, die auf die Veröffentlichung der Facebook Papers folgte, muss schon der ganz große Wurf her. Kurz gefasst belegen diese von der ehemaligen Mitarbeiterin Frances Haugen geleakten Dokumente, dass Facebook eine politische Wutmaschine ist, die von der gezielten Spaltung der Gesellschaft profitiert. Martin Becker mit Anmerkungen zu einem Namenswechsel mit vielen Metaebenen.
Möglicherweise war Facebook nur mal eben Kippen holen. Ging durchs Treppenhaus, wo es nach Bohnerwachs und Spießigkeit roch, stand schließlich vor dem Zigarettenautomaten, blickte zurück auf das, was bisher geschah, und dachte, wie es so schön im Lied von Udo Jürgens heißt, über den Aufbruch nach. Wäre Facebook wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut, dann müssten wir nicht lang nach Motiven suchen. Man fühlt sich so ausgebrannt und leer, man hat viele Schlachten geschlagen und etliche davon verloren. Man will einfach nur raus aus dem 9-to-5-Netzwerk, raus aus der Enge der Erwartungen. Neuer Name, neue Liebe, neues Glück. Wenn das mal so einfach wäre. Denn machen wir uns nichts vor, hätte der Facebook-Konzern wirklich ein menschliches Antlitz, dann müssten beim Identitätswechsel alle Alarmglocken schrillen. Was hat der Kerl zu verbergen, wenn er sein altes Leben einfach so hinter sich lässt und sich dann auch noch einen altertümelnd spirituellen Namen wie Meta verpasst? Wie sehen die Altlasten aus? Ist das Konto überzogen? Gibt es laufende Strafverfahren? Ist der Siegertyp mit dem coolen neuen Namen doch ein uncooler alter Versager, der feige vor seinen aufgetürmten Problemen davonläuft? Urteilen wir nicht zu forsch. Entscheidend ist ja zuerst mal die Geschichte, die man über sich selbst erzählt. Und die klingt im Falle des Facebook-Konzerns nach einer Erfolgsstory. Man hat viel erreicht, doch die Zukunft leuchtet grell am Horizont. Und weil eine Revolution halt auch so klingen soll, verpasst man sich einen neuen Namen, ein neues Logo und lädt uns alle ein, gemeinsam in ein Metaversum zu reisen, das noch nie zuvor ein Mensch betreten hat. Dafür brauchen wir nur VR-Brillen, unsere privatesten Datenfantasien und Mark Zuckerberg. Die Vision klingt so, als sei sie unter dem Einfluss stark psychoaktiver Drogen entstanden, ist aber offizielle Konzernlesart. O-Ton Mark Zuckerberg: Wenn ich meinen Eltern ein Video meiner Kinder schicke, werden sie das Gefühl haben, dass sie mit uns zusammen sind. Komm in Metas Arme, dann wird alles gut. Selbstverständlich, so Facebook, habe der neue Name nichts, aber auch gar nichts mit den aktuell massiven Imageproblemen der jüngsten Zeit zu tun. Okay, Facebook, möchte man sagen, aber was machen wir dann mit deinen Altlasten? So schön dein neues Logo ja auch sein mag, es ändert nichts daran, dass man auch ohne Facebook-F immer wieder an massiven Datenmissbrauch, lasch verfolgte Hassrede und digitale Schmuddelstammtische denken muss, über die der Wirt irgendwann die Kontrolle verloren hat. Doch unterschätzen wir die Macht des Vergessens nicht. Facebook manövriert sich mit neuem Namen nicht nur aus der eigenen Midlife-Crisis, sondern sucht sich gleich massenhaft Jüngere. Die kommenden Generationen sind eindeutig die Zielgruppe von Meta. Und die werden ja gar nicht mehr wissen, dass das faltige Facebook mal ein altes weißes Image hatte. Mag sein, dass der Plan so aufgeht. Ebenso gut könnte das Metaversum am Ende aber so gähnend leer bleiben und scheitern wie einst Second Life und andere Versuche, das Leben in den virtuellen Raum zu ziehen. Für den Moment genießt Facebook jedenfalls die Euphorie des zweiten Frühlings. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen, heißt es ja auch in jenem berühmten Zigarettenhohllied von Udo Jürgens. Warten wir ab, ob allein Lifting und Haare färben reicht für Facebooks Flucht aus der Wirklichkeit.
Anmerkungen zu Facebooks neuem Namen Meta von Martin Becker. Die Geschichtsschreibung, die Kultur, das überlieferte Wissen, das alles ist männlich geprägt. Das liegt nicht nur daran, dass es dem männlichen Teil der Gesellschaft vorbehalten war, sich zu bilden und das jeweils gegenwärtige Wissen zu vermitteln, sondern auch daran, dass die Wissensproduktion oder der kulturelle Beitrag von Frauen nicht kanonisiert wurden bzw. nur innerhalb eines kleinen Kreises weitergegeben wurden. Und obwohl die Frauenbewegung nun schon rund 150 Jahre alt ist, gibt es immer noch sehr viel zu entdecken, was unseren Blick auf die vergangenen Jahrhunderte relativieren könnte. Das Museum Schnüttgen in Köln widmet sich in einer diese Woche eröffneten Ausstellung genau diesem Blick auf die Vergangenheit. Die Schau von Frauenhand, mittelalterliche Handschriften aus Kölner Sammlungen, geht der Frage nach, was Frauen für das Kunstschaffen des Mittelalters geleistet haben. Ich habe Karin Straub, Kustodin am Schnüttgen-Museum, gefragt, was ist denn der Inhalt der Handschriften und bilden die eine spezifisch weibliche Lebenswelt ab?
Wir haben uns jetzt in der Ausstellung konzentriert auf Handschriften, die im klösterlichen Alltag gebraucht wurden. Das heißt, die Bandbreite reicht da von Büchern, die die Gesänge für die Messe und das Stundengebet beinhalten, bis hin zu kleinen Andachtsbüchern, die, sagen so, die Nonnen privat genutzt haben, um über Psalmverse zu kontemplieren beispielsweise, bis hin zu sehr schlicht gehaltenen Gebrauchshandschriften mit Regelwerken. Und diese Regeln, Klosterregeln, wurden dann bei Tisch, bei der gemeinsamen Mahlzeit im Kloster dann auch verlesen. Also da ist die Bandbreite sehr groß. Und das spezifisch Weibliche, falls man das denn erkennen kann, das ist immer auch die große Frage, woran lässt sich das denn erkennen, bildet sich dann eigentlich am ehesten in der Gestaltung, also in der malerischen Gestaltung, im Bildprogramm dann auch ab.
Das heißt konkret, können Sie mal ein Beispiel nennen?
Konkret können wir das zeigen an einer kleinen Psalterhandschrift, die also sozusagen die alttestamentlichen Psalmverse beinhaltet. Und vorgesetzt ist ein wunderbarer Bildzyklus, der in diesem Fall nicht nur Szenen aus dem Leben Jesu beinhaltet, sondern eben auch viele Szenen aus dem Leben Marien zeigt. Und Maria war sagen ja dann das große Vorbild für die Nonnen. Und das spricht schon einmal dafür. Und dann auch die Art und Weise, wie Szenen malerisch dargestellt wurden. Wir können da ganz schön erkennen, so eine leicht liebliche Darstellungsweise mit so schönen rotwangigen, sehr freundlichen Gesichtern, so schnell rot aufgetupften Mündern. Und das Ganze ist, sagen wir, im Duktus stärker anrührend, sodass, sagen, diese Darstellung auch eben die Emotionen der Nonnen angesprochen haben und nicht nur allein den Intellekt.
Es geht in der Ausstellung ja nicht nur um Abschriften und um Gestaltung, um Regelwerke, sondern auch um Nachlässe, also Stiftungen von Frauen. Was können wir denn daraus lernen?
Wir können das an einem Beispiel ganz schön festmachen, einer zweibändigen Bibelausgabe. Und man muss sich die Handschriften dann auch sehr groß vorstellen. Ne? Also so ein Band misst knapp 60 Zentimeter. Und die Frauen waren eben als Stifterinnen auch tätig, wie wir das bei diesem Beispiel belegen können. Die Äbtissin hat für ihr Kloster, sagen diese beiden Bände, angeschafft. Und zwar aus dem Erlös ihres Schmuckes. Da kann man sich auch mal vorstellen, wie kostbar, wie kostspielig auch die Anfertigung solcher Handschriften war, also die ja dann auf Pergament, also auf Tierhaut geschrieben wurden, kostbar ausgestaltet wurden. Das heißt einfach, die Materialien zur Anfertigung solcher Bücher, die waren ungeheuer kostspielig.
Das ist ja eine Lebenswelt, die durch und durch weiblich ist. Also es gibt nur Frauen in diesen Klöstern. Was ist das für eine Welt? Kann man daraus was ablesen aus den Handschriften? Ist das auch vielleicht eine Parallelwelt dadurch, dass sie so abgeschottet ist? Also wie fügt sich das sozusagen in dieses Gesamtbild ein, Mittelalter?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Frauen sehr abgeschlossen, abgetrennt von der Welt lebten, in strenger Klausur, mit einem ganz strikten Tagesrhythmus, geprägt durch Gebete, Gebetszeiten. Und sagen, die Hauptaufgabe der Ordensfrauen war eben auch das Gebet. Das heißt, es gab Stiftungen von Privatpersonen, von Adligen, von Bürgern, die, sagen, Stiftungen getätigt haben, damit die Nonnen dann für sie, für ihre Familien und Angehörigen gebetet haben. Und dass sie eben sagen, auch aus den großen theologischen Diskursen ausgeschlossen waren, haben sie sich aber auch so ein ganz eigenes Terrain und einen eigenen Bereich eröffnet. Und das ist dann der Bereich des spirituellen Zugangs zu den Glaubensinhalten. Es gibt auch speziell Kunstwerke, jetzt fernab der Handschriften, die in den Nonnenklöstern eine Verwendung fanden. Also etwa eine Christkindwiege, die wir auch in der Ausstellung zeigen können, die beispielhaft dafür steht, wie eben auch die Frömmigkeit, der Glaube auch gelebt wurde. Dass die Nonnen, sagen kleine Christkindfiguren, dann auch in diese Christkindwiege gewiegt haben, anlässlich der Weihnachtszeit zum Beispiel.
Karen Straub, Kustodin am Kölner Schnödgen-Museum zur Ausstellung von Frauenhand, mittelalterliche Handschriften aus Kölner Sammlungen, die diese Woche eröffnet wurde. Im Frankfurter Städel ist zurzeit eine Ausstellung zu sehen, die sich damit beschäftigt, wie Rembrandt Harmensohn van Rijn zu jenem berühmten Rembrandt wurde, der nur noch seinen Vornamen benutzte, um eine Marke zu sein. In den letzten Jahren haben sich erstaunlich viele Kunstausstellungen diesem Thema gewidmet. Wie wurden berühmte Künstler zu Superstars? Die Fondation Bayerler schaute auf Picasso, das Wallraf-Richarts-Museum auf Tintoretto, das Städel vor Rembrandt auf Van Gogh, die Deichtor in Hamburg auf die frühen Jahre von Georg Baselitz, Gerhard Richter, Sigmar Polke und Anselm Kiefer, um nur einige Beispiele zu nennen. Ich habe den Buchautor, Kulturwissenschaftler und Kunstkritiker Wolfgang Ulrich gefragt, warum sind denn diese Anfänge so faszinierend?
Ja, ich glaube, es liegt daran, man kann dann ja sehen, wie Künstler noch am Experimentieren sind. Man kann auch sehen, dass sie noch fehlbar sind, dass manches nicht klappt. Wenn man jetzt nur die Hauptwerke zeigen würde aus den reifen Phasen des Schaffens, dann würde man ja vielleicht die Besucherinnen und Besucher eher in so eine passiv rezipierende, demütige Rolle versetzen. Aber eben, wenn man die Anfänge zeigt eines Künstlers, dann können die Besucherinnen und Besucher sich noch so vergleichen und können vielleicht aus jeder noch so eingebildeten Ähnlichkeit zu sich selbst ableiten, dass sie ja vielleicht auch noch eine große Karriere vor sich haben oder dass mehr in ihnen steckt, als bisher sichtbar wurde. Und das passt ja eigentlich sehr gut so zur allgemeinen Agenda von Museen, eben Besucherinnen und Besucher möglichst auch zu motivieren, aufzutanken mit positiven Energien, sie sagen, spüren zu lassen, auch welche Kräfte, welche Ideen, welche Möglichkeiten in ihnen stecken. Solche Ausstellungen werden dann auch gerne unterstützt von entsprechenden Workshops, wo man vielleicht auch selber aktiv was machen kann und sie sagen, auch nochmal in so eine gewisse gefühlte Nähe zumindest bringen kann zu so einer großen Künstlerpersönlichkeit.
Das hat ja im Grunde genommen zwei Aspekte, so wie Sie das jetzt beschreiben, nämlich einmal den psychologischen Aspekt, aber auch sowas wie Demokratisierung, was wir ja vor allen Dingen in den, sagen wir mal, letzten 15 bis 20 Jahren durch das Netz erfahren. Würden Sie da zustimmen?
Da würde ich zustimmen. Also die Hemmschwelle ist nicht so hoch, wenn man eben gerade auch vielleicht noch dieses anfängliche, unschuldige, leichter herkommende eines Werkes sieht. Wenn Sie aber jetzt das Netz ansprechen, dann ist, glaube ich, noch ein ganz anderer wichtiger Punkt hier im Spiel. Ich denke jetzt etwa noch eine andere Ausstellung, die haben Sie noch gar nicht genannt, die auch gerade läuft in Stuttgart über Rubens in der Staatsgalerie. Becoming Famous heißt sie. Da geht es jetzt nicht so rein um die Anfänge nur der Karriere, aber darum, wie man überhaupt es als Künstler jetzt in dem Fall im 17. Jahrhundert schaffen konnte, berühmt zu werden. Und da scheint mir so die Intention zu sein, zu zeigen, dass es da gar nicht so anders vielleicht zuging wie heute bei denjenigen, die versuchen, über Instagram oder über die sozialen Medien famous zu werden, also auch viele Follower zu kriegen, gut vernetzt zu sein und auf diese Art eine Prominenz zu erzeugen. Also es wird so ein bisschen suggeriert, jemand wie Rubens wäre heute ein Social-Media-Star.
Ich habe mich gefragt, und da würde jetzt eigentlich die Rembrandt-Ausstellung dem widersprechen, weil da geht es ja ganz explizit darum, dass jemand sich auf dem Markt bewirbt, aber ob sozusagen der Fokus auf die Anfänge eines Künstlers vielleicht auch etwas zu tun hat mit der Suche nach etwas Authentischem, das eben noch nicht berührt ist vom Markt.
Das kann auch eine Rolle spielen. Das war halt eher so eine romantische Vorstellung. Da denkt man halt jetzt wieder eher an Künstler wie Van Gogh, wo sowas eine Rolle spielt. Da ist gerade in Amsterdam die Ausstellung über sein frühes Werk, die Kartoffelesser, wo alle Skizzen gezeigt werden, wo so gezeigt wird, mit welcher Intensität auch abgeschieden, auch von der Welt, ein Künstler da ein Werk geschaffen hat. Das wäre dieser Aspekt, den Sie ansprechen. Aber es geht eben schon sehr oft auch darum, gerade bei jemand wie Rembrandt zu zeigen, wie jemand auch sehr früh versucht hat, eben in den Markt zu kommen, Eingang zu finden, überhaupt erstmal sich zu behaupten in einem sehr kompetitiven Umfeld. Und ich glaube, das ist gerade heute auch wieder besonders reizvoll, das zum Thema zu machen von Ausstellungen, weil in den schon angesprochenen sozialen Medien heute ja auch Künstlerinnen und Künstler bald ganz neue Möglichkeiten haben, Karriere zu machen, sondern vieles auch in Frage gestellt ist, was lange Zeit als Karrieremodus oder Karriereweg relativ klar feststand. Und umso interessanter der Blick in andere Zeiten ist, gerade auch in vormoderne Zeiten, wo Künstler eben nicht unbedingt sich als autonom begriffen haben, sondern auch so als Multitasker gesehen haben. Und so ein Künstlerbild, wie es gerade eben ein Rubens, ein Rembrandt verkörpert haben, kehrt in gewisser Weise heute wieder. Und ich glaube, da können solche Ausstellungen viel leisten an Stoff zum Nachdenken, um sich auch besser selbst in der heutigen Gegenwart zu verstehen.
Sagt der Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich, mit dem ich über die zahlreichen Kunstausstellungen gesprochen habe, die sich dem Frühwerk von Künstlern widmen. Der jüdisch-arabische Dialog ist wichtig, aber gerade in Israel wegen der angespannten Lage auch schwierig. In Berlin aber gibt es gerade auf der kulturellen Ebene immer wieder Versuche, so einen Dialog in Gang zu bringen, zum Beispiel mit der Barenboim-Said-Akademie, wo es neben dem Studium der Musik explizit um das gegenseitige Zuhören geht. Auch der israelische Dichter Mati Shimeluf, der vor 9 Jahren nach Berlin kam, sucht den Austausch mit einem jüdisch-arabischen Poesienetzwerk. Sebastian Engelbrecht stellt es vor.
Arabisches Fladenbrot, orientalische Salate und süßes Gebäck stehen auf dem Buffet. Das Poesiepublikum ist zum Essen eingeladen. Im DDR-Neubauriegel des Neuen Deutschlands im Osten Berlins, wo einst die Redaktion des SED-Zentralorgans ihren Sitz hatte, sind die Wände immer noch mit Aluminium getäfelt. Ein arabischer Gitarrist, ein israelischer Kontrabassist, ein türkeistämmiger Sitarspieler proben schon mal auf der Bühne, mitten in einem Gewühl aus Kabeln und Tischen. Die Idee, immer wieder Künstler aus dem Orient in Berlin zusammenzubringen, hatte der Israeli Mati Shmuelov.
Israel ist ein schwieriger Platz mit viel Stress und Terror und Krieg und kein Frieden da. Und hier, ich finde meine Frieden ohne Grenze, ohne Mauer.
Shmuelov stellt sein Weinglas aufs Parkett, hört den Musikern lächelnd zu. Er selbst stammt von iranischen und syrischen Juden ab, die nach Israel auswanderten. 49 Jahre alt ist er, wirkt jung, trotz seines grauen Barts. Vor 9 Jahren kam er nach Berlin, verliebte sich in die Stadt und in eine Berlinerin, gründete eine Familie.
Ja, wir haben die Gelegenheit zu treffen, Araber, dass wir können treffen in Israel, zum Beispiel Leute aus Gaza, Palästinenser. Wir treffen nicht in Israel, weil Israel erlaubt nicht, Gaza-Leute zu kommen.
Seit 3 Jahren nennt Mati Shmuelov sein arabisch-jüdisches Künstlernetzwerk Anu, was auf Hebräisch Wir bedeutet. Zu den 40 Schriftstellerinnen und Musikern gehört Hila Amit, auch sie Nachfahrin syrischer und iranischer Juden. Hila trägt schwarze, kurze Locken. Die 36-jährige Israelin hat im Fach Gender Studies ihre Doktorarbeit geschrieben. Ihre Texte verfasst sie auf Englisch.
Of his very being. And he lowered his gaze and held out for as long as he could before the tears shot his throat.
Ich wohnte auch in London für 2 Jahren und das war sehr klar, dass ich konnte da nicht mehr leben. Und als ich nach hier gekommen bin, war die Jahre der Sommerkrieg in Israel, die 2014. Und ich hatte wirklich dann diese Entscheidung getroffen, dass ich kann nicht zurückgehen, ich wollte nicht zurückgehen.
Hier gibt es, ich denke, die Diaspora, das Platz der Diaspora gibt es uns wie Araber, wie Juden, wie Flüchtlinge, wie Exilleute. Ein Platz zu sprechen, zu denken, zu träumen, zu Dialog machen.
Zwischen den Lesungen spielen die Musiker, einer mit Hut, der andere mit einer Mütze auf dem Kopf. Sie alle wollen sich nicht den üblichen Identitäten wie Jude oder Araber zuordnen lassen. Stattdessen debattieren sie über einen vereinten Nahen Osten, über ihre politische Utopie.
Ich bin ein Judendichter. Ich schreibe Hebräisch. Ich kotev Ivrit. Du fragst, warum schreibe ich Hebräisch in Berlin? Wallah, loyadea.
Auch Mati Shmuelov, der Gründer, der Koordinator, Festivalorganisator, trägt seine Gedichte vor. Hebräisch-deutsche Mixturen über das Leben in Berlin. Für Shmuelov und die anderen Nahostkünstler scheint das alles untrennbar eins zu sein. Ihr Leben, ihre Kunst und der seit Ewigkeiten ersehnte Frieden im Orient.
Sebastian Engelbrecht über das jüdisch-arabische Poesienetzwerk von Mati Shmuelov. In den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg erinnern wir noch einmal an das heutige Jubiläum, 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei.
Und daran erinnern ja tatsächlich Ausstellungen, Bücher und eben auch ein Dokumentarfilm. Gleis 11 ist der Titel dieses Films des jungen türkischen Regisseurs Çağdaş Yüksel. In dem porträtiert er die erste Generation der Türkinnen und Türken in Deutschland. Bescheiden und oft sehr optimistisch erzählen sie von ihren Anfängen in der neuen Heimat, die eigentlich ja nur vorübergehend sein sollte. Während die erste Generation sich selten beschwerte, Esskultur in Form von Olivenöl und Auberginen nach Deutschland brachte, sich nicht rassistisch beleidigt fühlte und nur wenig protestierte, sei es eben auch ein Zeichen von Integration, sagte Yüksel im Deutschlandfunk Kultur, dass die Türkinnen und Türken der dritten Generation ihre Stimme erheben.
Also ich glaube, das ist etwas, was Integration immer mit sich bringt, dass die Minderheiten, die damals eben nicht mit am Tisch saßen, nicht mitdiskutiert haben und sich auch nicht wehren konnten, lautstark in der Öffentlichkeit, dass die jetzt natürlich auch in der Öffentlichkeit angekommen sind, in allen Ebenen der Öffentlichkeit und jetzt auch lautstark mitdiskutieren. Und deswegen gibt es eben diese viel stärkere, sichtbarere Diskussion um Diskriminierung und Rassismus.
Çağdaş Yüksel, dessen Dokumentarfilm Gleis 11 zum 60. Jahrestag des Anwerbeabkommens mit der Türkei ab heute in der ZDF-Mediathek zu sehen ist. Nico Hofmann ist eher nicht für Dokumentarfilme bekannt, sondern durch seine geschichtsträchtigen Mehrteiler wie Unsere Mütter, unsere Väter, Kudamm 56 oder Der Turm nach der Vorlage von Uwe Tellkamp. Der 61-jährige Hofmann ist einer der einflussreichsten deutschen Film- und Fernsehproduzenten. Am Abend wurde er mit dem Karl-Lemmle-Produzentenpreis ausgezeichnet. Hofmanns Arbeiten sind in der Regel quotenträchtig, stoßen allerdings häufig auf Kritik bei Historikerinnen und Historikern. Der Juryvorsitzende, Ex-Berlinale-Chef Dieter Kostlek, betonte bei der Verleihung aber, Hofmann mache keine Filme für sich selbst, sondern wolle andere zum Nachdenken anregen. Die Filme von Francis Ford Coppola haben auch schon immer viele zum Nachdenken angeregt, tun es heute noch und haben die Filmlandschaft grundlegend verändert. Der Pate, Apocalypse Now, sind zwei seiner bekanntesten Werke. Nun hat der 82-Jährige eine neue Fassung seines Films »The Outsiders« auf den Markt gebracht. Die Verfilmung eines bekannten Jugendromans, die erstmals 1983 zu sehen war und in der schon damals Tom Cruise dem Regisseur als ehrgeizig und sehr talentiert auffiel, wie Coppola den Kollegen der Süddeutschen Zeitung erzählte. Er verriet ihnen auch noch, dass er zunächst kein großes Vertrauen in seine eigene Regiekunst hatte. Großes Vertrauen oder besser großes Selbstbewusstsein streiten immer die Mitglieder der deutschen Elektroband Kraftwerk aus. Die Düsseldorfer Combo um den im vergangenen Jahr verstorbenen Florian Schneider-Essleben und Ralf Hütter wird denn auch heute Abend geehrt. Und zwar wird sie in die prestigeträchtige Hall of Fame aufgenommen. Eine Auszeichnung, die Kraftwerk endgültig in den Musikerinnen-Olymp katapultiert. Weitere neue Mitglieder werden die Foo Fighters, Tina Turner und Carole King sein.
Susanne Lurwig mit den Kulturmeldungen. Was heute beim G20-Gipfel in Rom besprochen wurde und wie die Nachfolge von Armin Laschet geregelt werden soll, das erfahren Sie nach den Nachrichten in den Informationen am Abend mit Petra Ensminger. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Samstagabend.